Ich möchte uns den Wochenspruch lesen, der steht heute in Epheser 2, Vers 19. Ihr seid also nicht mehr Fremdlinge und ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Und ihr seid Teil unserer Gemeinde und Teil der Gemeinde Gottes. Und ich finde, das ist eine tolle Sache. Wir sind nicht allein in der Welt, sondern wir gehen miteinander. Ich möchte Anke Schmidt-Kersten begrüßen, die uns heute den Gottesdienst hält. Lange war sie nicht mehr hier, aber wir kennen sie doch noch. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen auch Christian Heun an der Orgel. Wir freuen uns, von dir noch ein bisschen was zu hören. Und begrüßen möchte ich auch Familie Schohl mit all ihren Angehörigen. Wir wollen im Gottesdienst an eure verstorbene Mutter denken, Lieselotte Schohl, die wir letzte Woche beerdigt haben. Anke wird sie in die Fürbitte einschließen. Und zur Erinnerung für uns alle im Gottesdienst möchte ich eine Kerze anzünden, die ihr gerne nachher mit nach Hause nehmen dürft. Dann möchte ich einladen zum Kirchcafé im Anschluss drüben im Gemeindehaus. Auch da ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die dort heute mithelfen, die das vorbereitet haben, die nachher aufräumen. Und ansonsten muss ich sagen, sind wir in den Ferien. Wir haben eigentlich die Woche über gar keine Veranstaltungen. Auch unsere Mitarbeiter brauchen und machen mal Urlaub und das ist momentan so mitten in den Ferien voll im Gang. Einladen darf ich aber auch zum Gottesdienst am kommenden Sonntag mit Birgit Knöbel de Felice. Und ich glaube, diesmal ist Birgit wirklich selber dran mit Predigen, nicht ihr Mann. Aber ich möchte noch hinweisen auf unseren Ausflug zum Bibelmuseum, der am 22.08. stattfindet. Wir wollen da mit dem Zug nach Frankfurt fahren, gemeinsam uns das Museum anschauen und dann am Nachmittag wieder zurückfahren. Dort ist Anmeldeschluss am 15.08. Wer gerne mit möchte, meldet euch bitte bei der Anke Pulfrich an. Die Kollekte am vergangenen Sonntag haben wir für die eigene Gemeinde zusammengelegt. Sie ergab 108,34 Euro und 10 Euro nochmal extra, also 118,34 Euro. Heute ist die Kollekte für die Diakonie Deutschland der EKD bestimmt. Wir singen nun gemeinsam das erste Lied, die Nummer 165 aus dem Gesangbuch »Gott ist gegenwärtig«.
Thank you. von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich kenne ja ganz viele hier, es ist ja so eine kleine zweite Heimat. Die Sonja war ja damals meine Mentorin, eure damals Pfarrerin. Genau, also ich bin hier als Predikantin quasi groß geworden. Da gehörte noch Manderbach dazu. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Anke Schmidt-Kersten. Ich komme aus dem wunderschönen Offenbach. Ich bin 58 Jahre, eigentlich Friseurin von Beruf und seit Dezember 2011 Predikantin in der Landeskirche. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Vom Sonntag der Taufe, letzten Sonntag, dem sechsten Sonntag nach Trinitatis, kommen wir heute zum siebten Sonntag nach Trinitatis, der das Abendmahl in den Mittelpunkt stellt. Das Wunder des Lebens wurzelt ja in der Lebenserfahrung Jesu. Wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen und Mitbürger der Heiligen, wie wir es im Wochenspruch eben schon gehört haben. Und ich finde, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Schöne ist, dass wir Gottes Hausgenossen sind und Mitbürger. Das Schöne daran ist, dass wir das nicht nur hier im Gottesdienst sind oder auch bei der Mahlfeier, sondern jeden Tag. Deshalb lasst uns Gottesdienst feiern und unserem Heiland begegnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns gemeinsam den 139. Psalm beten. Es ist die Nummer 754 im Gesangbuch. Und ich lade ein, dass ihr mit den eingerückten Zeilen antwortet. Herr, du erforschest mich und kennest mich.
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du Herr mich schon wüsstest.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir so wunderbar und so hoch, ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
Führe dich in den Himmel, so bist du da. Bette dich nicht bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
Nähm ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer.
So würde auch Gott deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein.
So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde.
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war.
Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.
Aber wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken? Wie ist du dir so groß?
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. So kommt und lasst uns ihn anbeten. Jesus, wir kommen zu dir aus unserem Alltag mit all unseren Sorgen und Nöten, Belastungen und mit unserer Schuld, die wir auf uns geladen haben. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, alles bei dir abladen dürfen, wo wir an unseren Unzulänglichkeiten und unserer Schuld fast zerbrechen, da richtest du uns wieder auf und siehst uns immer wieder gnädig an. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen, Ehre sei Gott in der Höhe. Heiland, wir danken dir für heute Morgen, für diese heilsame Unterbrechung unseres Alltags. Du willst uns aufrichten und stärken und wir kommen hier zu dir mit allem, was in der vergangenen Woche passiert ist. Wir danken dir für die Freude, die wir erlebt haben, für die Bewahrung in Schwierigkeiten, für Trost. Guter Gott, du hast uns in der Taufe mit Namen gerufen. An deinen Tisch richtest du uns immer wieder auf. Dafür habt du Dank. Öffne du jetzt unsere Herzen, dass du uns begegnen kannst. Amen.
Ich lese uns die Schriftlesung aus Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47 nach der Übersetzung der Basisbibel. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke und sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Amen. Wir wollen nun mit allen Gläubigen in dieser Welt unseren Glauben bekennen und ich möchte euch bitten, wem es möglich ist, dazu aufzustehen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn.
zu.
Silke ist fast wie in Wetzlar, gell? Das schöne Singen hier, also ist ganz voll. Ach, der ist ja auch, du hast auch mitgesungen, ne? Bei 7 Worte am Kreuz. Kam mir gerade so die Erinnerung. Schönes Singen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Predigtext, Hebräerbrief. Habe ich mich schwer mitgetan, gebe ich zu. Aber gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das 13. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Der Predigtext ist eigentlich 1 bis 3. Ich habe den ein bisschen ausgeweitet, bis auf 9. Anweisung für das Leben im Alltag. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn auf diese Weise haben manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt in einem verletzlichen Körper. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden, das Ehebett soll rein bleiben von Untreue, denn Gott wird alle verurteilen, die verbotene Beziehungen haben oder die Ehebruch begehen. Seid nicht geldgierig, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott selbst hat ja gesagt, ich werde dich nicht verlassen und dich keinesfalls im Stich lassen. So können wir voller Zuversicht sagen, der Herr steht mir bei, darum fürchte ich mich nicht, was kann ein Mensch mir schon antun. Haltet die im Gedächtnis, die eure Gemeinde geleitet und euch das Wort Gottes verkündigt haben. Haltet euch vor Augen, wie ihr Leben zu Ende gegangen ist. Und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und für immer. Lasst euch nicht irreführen durch vielfältige fremde Lehren, denn es ist gut, dass euer Herz durch Gottes Gnade gefestigt wird und nicht durch Speisevorschriften, die haben noch niemanden genützt, der sie befolgt. Herr Jesus, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ihr Lieben, unsere heutige Zeit wird oft als eine schnelllebige Zeit beschrieben. Schnelllebig heißt dabei nicht selten auch unbeständig. Was heute noch gilt, kann morgen schon ganz anders sein. Das gilt für Gesetze im Staat, für Anweisungen im Betrieb, den Lehrplan in der Schule oder die allgemeingültige Meinung. Für uns bedeutet das, dass wir uns immer wieder neu auf die Gegebenheiten einstellen müssen. Flexibel und modern sollte der Mensch heute sein. Er muss mithalten mit den gesellschaftlichen Veränderungen. Unbeständigkeit bedeutet aber oft auch Unverbindlichkeit. In dem, was ein Mensch glaubt, welchen Lebensstil er aus dieser Überzeugung fließen lässt, herrscht heute große, große Freiheit. Aber diese Freiheit gilt es auch, verantwortungsvoll zu leben. Der Hebräerbrief erinnert seine Leser an das, was der Inhalt ihres Glaubens, unseres Glaubens ist. Er predigt das Evangelium von Jesus Christus. Und an seinem Ende mahnt er uns nun, ein Leben zu führen, das auch diesem Glauben entspricht. Ein solches Leben, denke ich, kann nicht unbeständig oder unverbindlich sein. Denn der Glaube, aus dem er es entspringt, ist ja auch nicht veränderbar. So mahnt uns der Hebräerbrief sehr eindringlich, bleibt standhaft. Zum einen im Leben als Christ und zum anderen in der Lehre von Christus. Christlich kann ja ein Leben nur dann sein, wenn es auch von einem Christen gelebt wird. Es kann also hier nicht als erstes um das Äußerliche tun und lassen gehen, sondern darum, was unser Herz erfüllt, was uns bewegt. Ein christliches Leben unterscheidet sich ja äußerlich nicht viel von einem sogenannten gutbürgerlichen Leben. Gastfreundschaft, Mitgefühl, Treue und Genügsamkeit sind ja alles Dinge, die sich auch bei Nichtchristen finden. Es gibt Menschen, die sind zwar keine Christen, aber in all dem, was der Hebräerbrief uns heute Morgen an äußerlichen Zeichen des christlichen Lebens nennt, haben die auch, sind uns vielleicht auch ein bisschen voraus, manche. Was unterscheidet also ein christliches Leben von einem gutbürgerlichen Leben? Nun, natürlich, das, was unser Herz bewegt, die Motivation, der Antrieb, der der Heilige Geist ist. Was uns zu einem Leben als Christ treibt, ist doch der Glaube an unseren Heiland. Die dankbare Liebe zu ihm ist ein Zeichen. Der dankbare Gehorsam gegenüber seinem Wort, das sollten doch die Beweggründe sein, nach denen uns unser tägliches Leben ausrichten soll. Nun ist das, was uns Jesus in seinem Wort sagt, ja keinen Veränderungen unterworfen. Was vor 100 oder 1000 Jahren Sünde war, das ist auch heute noch Sünde. Darum gibt es für uns und unser Leben als erstes natürlich, auf das Wort des Herrn zu schauen und nicht auf das, was in der Welt los ist oder uns von dem Zeitgeist diktieren zu lassen. Schauen wir also uns an, was der Hebräerbrief als Kennzeichen eines christlichen Lebens nennt, und fragen wir uns auch, wo diese Stücke in Gottes Wort begründet sind. Als erstes lesen wir dein Wort, das unser Leben in der Gemeinde betrifft. Bleibt fest in brüderlicher Liebe. Mit diesen Worten sind wir erinnert an das, was Jesus an Gründonnerstag zu seinen Jüngern gesagt hat, ihnen eindringlich ans Herz gelegt hat. Deutlich sagte er ihnen: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist von Beginn an ein Kennzeichen der christlichen Kirche gewesen, dass ihre Glieder liebevoll miteinander umgegangen sind. Diese Liebe zeigte sich in der Versorgung von Witwen und Waisen und Armen in der Gemeinde. Sie zeigte sich in den Gebeten für Verfolgte und für gefangene Glaubensgeschwister. Der Hebräerbrief ist ja in einer Zeit der Christenverfolgung geschrieben. Sie offenbarte sich auch in Kollekten, die für arme Gemeinden gebraucht wurden. Dieser gegenseitige Umgang in brüderlicher Liebe blieb der Umwelt natürlich auch nicht verborgen. Im Gegenteil, er übte einen starken Reiz aus und er führte nicht selten dazu, dass Menschen hellhörig wurden und mehr von diesem inneren Antrieb der Christen wissen wollte. Jetzt frage ich euch, wann ist das bei uns das letzte Mal passiert? Wie steht es in unseren Gemeinden um die brüderliche Liebe? Wie sehr lassen wir Nöte und Sorgen unserer Glaubensgeschwister an uns heran und wie gehen wir miteinander um? Bleibt fest in brüderlicher Liebe. Welchem Geist folgen wir? Dem beständigen Geist unseres Herrn oder dem Zeitgeist? Als nächstes nennt der Hebräerbrief die Gastfreundschaft als Kennzeichen eines christlichen Lebens. Hier geht es darum, wem wir unsere Haustüren öffnen und wen wir in unseren eigenen vier Wänden willkommen heißen. Zur damaligen Zeit war die Gastfreundschaft von ganz großer Bedeutung. Reisen waren beschwerlich, dauerten oft viele Wochen und Monate, nicht wie heute. Man setzt sich ins Auto, fährt nach Frankfurt und zack ist man am anderen Ende der Welt. Es war damals nötig, private Unterkünfte zu haben, in denen man die Nacht verbringen konnte. Aber auch verfolgte Christen brauchten Unterschlupf und mussten sich natürlich auf ihre Gastgeber verlassen können. Wenn es um das Thema Gastfreundschaft geht, können wir uns fragen, wie gern wir Gäste in unseren Gottesdiensten sehen und wie wir auch bereit sind, uns mit diesen Gästen
zu befassen. Als nächstes verweist uns der Hebräerbrief an die Gefangenen und Misshandelten. Und hier erinnert er uns an die Worte, die Jesus in der Rede über das jüngste Gericht gesagt hat. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und auf die Frage, wann sie das denn alles getan haben, werden die Gerechten zur Antwort erhalten, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Denken wir hier an die Gefahren, die dem Glauben unserer Kinder und Enkel drohen, die sich täglich mit einem unbiblischen Weltbild auseinandersetzen müssen. Wenn wir ehrlich sind, die Welt ist doch gottlos geworden. Wer braucht denn heute noch ein Heiland? Denken wir aber auch an die vielen Christen in der Welt, die wegen ihres Glaubens um Leib und Leben, Hab und Gut bangen müssen. Wir leben hier in Deutschland in einer relativen Ruhe. Wir dürfen uns treffen, ohne dass wir Angst haben müssen. Das ist ein großes Geschenk, verliere ich auch oft aus den Augen. Aber das heißt ja nicht, dass die Zeiten der Verfolgung vorbei sind. Dann weist uns der Hebräerbrief auf unsere Ehen hin. Das tat er damals, wo er geschrieben wurde, wahrscheinlich auch nicht umsonst. Das ist auch ein ganz heißes Eisen. Da möchte ich persönlich auch gar niemanden verurteilen. Da habe ich auch viele Fehler gemacht. Aber bis heute sind diese Mahnungen an die Eheleute doch trotz allem wichtig. Es heißt, die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Nun, welche Ehre gebührt denn der Ehe? Die Ehe gebührt eben die Ehre, dass sie eine unveränderliche Ordnung ist, die Gott selbst für das Zusammenleben von Mann und Frau gegeben hat. Und auf diese Form des Zusammenlebens hat der Herr seinen Segen gelegt. Mit der Ehe will er vermeiden, dass Menschen einsam und alleine leben müssen. Er will, dass die Bedürfnisse in der Ehe ihre Erfüllung finden. Und vor allem segnet er die Ehe dadurch, dass er ihr Kinder verheißen hat. Kinder, die im Schutz unter der Fürsorge beider Eltern aufwachsen können. All das gehört zur Ehre, die der Ehe gebührt. Und gerade am Beispiel der Ehe wird deutlich, wie weit sich der Zeitgeist von dem entfernt hat, was Gott eigentlich für uns Menschen haben will. Es wird auch immer schwieriger, einen Partner zu finden, mit dem man ein gemeinsames christliches Leben führen kann, natürlich. Die letzte Mahnung, die uns der Hebräerbrief heute für ein standhaftes Leben als Christen gibt, betrifft die Genügsamkeit. Oh, da bin ich auch raus. Seid nicht geldgierig, lasst euch genügen an dem, was da ist, denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ich bin ein absoluter Sicherheitsmensch. Da muss ich noch ganz viel lernen in meinem Christenleben. Aber Geiz, Neid, Unzufriedenheit, das alles ist uns ja nicht unbekannt. Gerade an diesen Dingen wird deutlich, was unser Herz bewegt und was Macht über uns hat, uns in seinen Bann zu ziehen. Unter diese Mahnung fällt auch das unchristliche Sorgen im Blick auf die Zukunft. Meine Oma Hanna hat immer gesagt, Leben als Christ ist einfach, wenn alles gut läuft, aber bewähren muss es sich, wenn schwierig wird. Und gibt es doch gerade hier, wenn es schwierig ist, alles in die Hand Gottes zu legen und alles Vertrauen auf ihn zu setzen, wohl dem, der mit unserem Predigtwort bekennen kann, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Bleibt standhaft. Im Leben als Christ Wir können uns dafür ganz viel vornehmen. Aber wie schon gesagt, wird sich ein christliches Leben nur dann erweisen können, wenn es wirklich mit Christus gelebt wird. Und deshalb ist der zweite Punkt heute noch viel wichtiger und grundlegender. Bleibt standhaft in der Lehre von Christus. Ihr Lieben, Wandel und Veränderung sind ja nicht grundsätzlich böse, auch nicht schlecht. Im Gegenteil, ohne Veränderung in Technik und Gesellschaft könnten wir ein solches Leben in Wohlstand, wie wir es heute führen, gar nicht leben. Es wäre undankbar, wollten wir die Veränderung nicht auch anerkennen. Keine Frage. Wenn es aber um den Glauben geht, darum, welche Rolle Jesus und sein Wort heute spielen, dann ist da eine Veränderung zu erkennen, die ich manchmal nicht als gut zu nennen meine. Ganz bedenklich ist es, wenn dieser Wandel auch in unseren Gemeinden Einzug hält. In einem offiziellen Papier der EKD, gerade über Ehe und Familie, das zurzeit heftig kritisiert wird, wird alles in Frage gestellt, was Gott über die Ordnung der Ehe gesagt hat. Es werden Lebensformen, die in Gottes Wort als Sünde bezeichnet werden, sogar mittlerweile als gottgefällig beschrieben. Und dass eine Ehe nur dann ohne Sünde geschehen wird, wenn sie durch den Tod eines Ehepartners aufgelöst wird, ist doch klar. Eine Ehe, die geschieden wird, das geht doch nur mit Sünde. Aber das Wichtige, was ich sagen möchte, ist, was Jesus dazu sagt, wenn jemand die Ehe bricht, wenn man es nicht schafft. Der sagt nicht, vorbei, aus, Schluss, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist kein Aburteilen, sondern er sagt, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Da ist ganz groß Vergebung, ganz groß Vergebung. Man soll ja verantwortlich damit umgehen. Und Jesus weiß ganz genau, dass es nicht immer klappt, weil wir Menschen sind. Aber trotz und alledem heißt es, bleibt standhaft in der Lehre von Christus. Wo diese Mahnung missachtet wird, wird bald auch am öffentlichen Leben deutlich, dass es einen Wandel, viele Veränderungen gegeben hat. Aber Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch frei machen. Ihr Leben, bei dem Wort Jesu zu bleiben, heißt, bei seiner Lehre zu bleiben. Und diese Lehre ändert sich nicht. Das Wort Gottes hat Bestand. Wir sollen uns auch an die Apostel denken, das hat uns der Hebräerbrief ja auch aufgeschrieben, die getrieben vom Heiligen Geist in den Evangelien und in allen Briefen Lehren geschrieben haben, die nütze sind, Lehren zur Rechtweisung, zur Besserung, zu unserer Erziehung in der Gerechtigkeit. Christliche Lehre, die diesen Namen auch verdient hat, zeigt uns ja das Predigtwort Jesus Christus gestern, heute, derselbe in Ewigkeit. Sie verkündet als erstes Christus, der gekreuzigt wurde, auferstanden ist, stellt Christus in die Mitte. Sie predigt die Vergebung der Sünden, die wir durch das Opfer Jesu haben dürfen. Nicht politische Meinungen, nicht Umweltschutz, auch nicht Soziales stehen im Mittelpunkt der christlichen Lehre. Alles wichtige Punkte. Aber in der christlichen Lehre ist die frohe Botschaft von Jesus der Mittelpunkt. Es ist ein ernstes und ein wichtiges Wort, das uns der Hebräerbrief heute mit auf den Weg geht, wenn er schreibt: Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Ihr Lieben, es ist nicht immer leicht, gegen den Strom zu schwimmen, aber wir wollen auf den Segen schauen, der auf einer klaren Haltung liegt und den uns unser Predigtwort auch nicht verschweigt. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch seine Gnade. Ihr von Gott Geliebten, wo wir an Glauben, Liebe und Hoffnung, was wir da erfahren haben, das haben wir doch aus Gnade empfangen. Es ist uns von Gott geschenkt. Uns zum Besten ist es uns anvertraut worden. Es wäre doch ganz schlimm, wenn wir diese Gaben wieder verlieren. Darum bleibt standhaft, vor allem in der Lehre von Christus, aus der dann auch christliches Leben folgen wird. Das hat er uns versprochen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied: Jesus, berühre mich.
Bevor wir das nächste Lied miteinander singen, zu der Predigt ist mir jetzt heute Morgen auch noch
So lasst uns miteinander und füreinander beten und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Guter Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn zu uns gesandt hast. Du hast uns durch ihn Gemeinschaft mit dir geschenkt und Gemeinschaft untereinander. Wir freuen uns darüber und wollen diesem großen Geschenk gerecht werden. Hilf uns, einander anzunehmen, wie wir sind. Vergib uns, wo wir schuldig werden an uns, an dir, an anderen. Hilf uns zu einem liebevollen Umgang miteinander, in unseren Familien, in der Nachbarschaft, bei der Arbeit, in der Schule, in unseren Gemeinden. Herr, stärke deine Gemeinden an allen Orten der Welt. Und wir bitten dich für die, die niemanden haben, weil sie einsam sind und die, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, weil sie verzweifeln. Für alle, die, die krank sind, für die, die im Angesicht des Todes stehen und für die, die trauern. Heute bitten wir besonders für Lieselotte Schul, geborene Brambach. Du hast ihr 89 Jahre Lebenszeit geschenkt. Wir danken dir für ihr Leben. Wir geben sie an dich zurück und wissen sie in deinen Händen gut aufgehoben. Herr Jesus, du weißt aber, was Loslassen bedeutet, wo Lücken entstehen, wo die Sehnsucht und das Heimweh nach dem Menschen groß ist. Da tröste du, sei du da gegenwärtig, schenk du da liebevolle Nähe. Sei du auch bei uns, bei jedem und jeder, geh mit uns in die nächste Woche. Steh du uns bei, wenn wir Freude und Sorgen erleben. Und was ein jeder dir jetzt noch auf dem Herzen hat, was ein jeder dir jetzt noch bringen will, das macht ein jeder in der Stille. Und was bei uns noch oben aufliegt, Herr Jesus, was wir vielleicht auch nicht aussprechen können, was du aber doch weißt, und auch die Menschen, an die wir jetzt denken, legen wir alles in das Gebet, das du deinen Jüngern gelehrt hast, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen das letzte Lied, 432. Gott gab uns Atem. Schön, dass ich mal wieder hier sein konnte. Vielen Dank dem Christian und dem anderen Christian, dass wir eine schöne Kirche hatten und fürs Orgeln. Vielen Dank dem Jens fürs Lesen. Herzlichen Dank dafür. So geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres guten Heilandes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir hören noch das Orgelnachspiel. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche mit ganz vielen Gottesbegegnungen.